Radio 1.
Jetzt geht es hier um einen Zustand, in dem vermutlich die meisten Menschen, also erwachsene Menschen, würde ich jetzt mal sagen, schon mal waren, wenn sie etwas zu sehr dem einen oder anderen alkoholischen Getränk zugesprochen haben. Sie sind betrunken. Das ist jetzt nichts Neues, aber neu. Das ist eine kollektive Erfahrung, die, glaube ich, viele teilen. Aber neu ist das Buch, das wir Ihnen jetzt ans Herz legen wollen. Beziehungsweise das Buch ist jetzt auch nicht neu. Es wurde bereits vor mehr als 50 Jahren veröffentlicht.
Das ist verrückt, ja, stimmt. Ja, du hast völlig recht.
Du schüttelst mit dem Kopf, Jakob. Lass mich doch mal bitte meine kleine Rede halten.
Wir sind im Radio, man sieht gar nicht, dass ich mit dem Kopf schüttle.
Doch, wir haben hier Menschen.
Ach so, stimmt. Hallo Menschen.
Sie dürfen ihm jetzt schon applaudieren, wenn Sie wollen. Das ist Jakob Heim. Genau, jetzt formuliere ich das aber mal zu Ende. Also das Buch ist nicht neu, es wurde, wie gesagt, vor mehr als 50 Jahren veröffentlicht und beschäftigt sich mit dem menschlichen Verhalten unter dem Einfluss von Alkohol. Das ist jetzt unter dem Titel Betrunkenes Betragen, auch in deutscher Übersetzung erschienen ist. Du hast das Original mitgebracht, Drunken Comportment. Geschrieben haben es zwei amerikanische Menschen, Craig McAndrew und Robert B. Edgerton. Und du hast es entdeckt und übersetzt. Also, dieses Buch ist jetzt erschienen bei Galliani, oder erscheint morgen. Morgen ist die Buchpremiere. Und nicht, dass du mir jetzt schon wieder sagst, Herr Brasch, das erzählst du nur wieder für eine Scheiße. Also, es ist schön, dass du da bist. Und natürlich die Frage, wie kommt's? Wie bist du auf dieses Buch gestoßen?
Mein alter Chef, Professor Heinz von der Charité, hat es mir in die Hand gedrückt und hat gesagt, das müssen Sie mal lesen, so vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren. Und dann habe ich ihn damals schon angeguckt, das Buch war damals 40 Jahre alt und eigentlich war bestand unsere Aufgabe immer darin, Papers und Veröffentlichungen zu lesen, die nicht älter als 5 Jahre sind. Und plötzlich reicht mir mein Chef, der dafür verantwortlich ist, ein 40 Jahre altes Buch in die Hand, so ein abgegriffenes ehemaliges Bibliotheksexemplar. Da war ich schon einigermaßen beeindruckt und ich dachte, wer weiß, was mit ihm los ist, ich guck mal rein, habe mich dann reingelesen und dachte, das ist ja wirklich interessant und nichts davon ist bekannt geworden, obwohl das schon so klar veröffentlicht ist. Und ich finde eben, dass die Befunde sind bis heute nicht bekannt, sind nicht Teil des Allgemeinwissens und ich finde, sie sollten es sein, weil jeden Tag wahrscheinlich in Deutschland ein paar Millionen Leute betrunken sind und wir eigentlich gar kein gutes Verständnis dafür haben, wie das Verhalten dadurch beeinflusst wird.
Ja.
Also
Ja, also aber das eine ist ja, ich meine, du bist Schriftsteller und du bist Psychiater, also dieses Buch hast du quasi mit deinem anderen Beruf gelesen. Nun ist ja das eine, so ein Buch interessant zu finden und zu sagen, okay, das ist ja für mich als Mensch, der hier auf diesem Gebiet arbeitet, total interessant. Das andere ist zu sagen, ich übersetze das und bringe es heraus.
Also das habe ich mir nicht gut überlegt, das nehme ich gerne
ja,
zu.
Ja, okay, aber das ist ja, wie kam es dann dazu? Also dann, wie bist du da vorgegangen?
Ja, einfach durch nicht nachdenken. Also viele Dinge funktionieren wunderbar, wenn man nicht vorher drüber nachdenkt. Und dann irgendwie mittendrin gab es dann irgendwie so diese, dann war ich dann im Tal des Todes. Also ich konnte aufgeben und irgendwie die ganze Arbeit der vergangenen Monate liegen lassen oder einfach weitermachen. Und es war überraschend schwer. Ich kann ein bisschen Englisch und ich bin Psychiater. Ich dachte, das ist kein Problem. Ich habe aber außer Acht gelassen, dass die Originalzitate aus verschiedenen Jahrhunderten stammen und dass man dann probiert, sich natürlich der Sprache dieser vergangenen Jahrhunderte anzunähern, dass die Sachen, die beiden schreiben, dass ich die heute nicht mehr so schreiben würde. Also ich finde es komisch, von Häuptlingen zu sprechen, wenn man einfach die Ältesten von anderen Gesellschaften meint. Also da habe ich probiert, auf solche Worte zu verzichten. Naja, und dann habe ich mich da so eben durchgemüht. Aber es ist eben so wahnsinnig auch interessant und lustig und eben diese Fehlannahmen und wie mit welchem Geistreichtum die beiden diese Argumente, die man, also wie wir meinen alle, dass wir wissen, wie man ist, wenn man betrunken ist, und sie wirklich beweisen, dass das falsch sein muss, weil eigentlich können wir zum Beispiel nicht besser Straftaten begehen, wenn wir betrunken sind, sondern wir können schwerer Straftaten begehen. Deswegen sollten wir auch nicht dafür belohnt werden, dass wir betrunken sind, wenn wir eine Straftat begangen haben. Mhm. Wir sind schlechter fähig zur Vermehrung durch Geschlechtsverkehr und wir sollten also nicht entschuldigt werden dafür, dass wir nach Geschlechtsverkehr suchen, wenn wir betrunken sind. Und im Übrigen, man sieht das alljährlich im Fernsehen, wenn Karneval ist, wir sind auch schlechter in der Lage, gute Witze zu machen, und auch da sollte man irgendwie keine Entschuldigung dafür haben, dass man im Alkoholrausch schlechte Witze macht.
Das Interessante, also das, genau, Das Interessante ist, also das ist eine wissenschaftliche Arbeit im Prinzip und eine ethnologische Reise. Also das ist der Untertitel deines Buches.
Ethnologische
Weltreise. Das heißt, es wird auch erzählt, wie unterschiedlich verschiedene Kulturen mit dem Thema Alkohol oder mit Alkohol überhaupt umgehen. Also was waren für dich da?
Es gibt also eigentlich mein Lieblingsbeispiel ist so eine recht geschlossene Gesellschaft auf einer japanischen Insel. Und wenn die betrunken sind, dann umarmen die einander, also an den Schultern und singen Lieder, so gemeinsam, so im großen Kreis. Und das ist die einzige ihnen bekannte Wirkung von Alkohol gewesen. Und wenn jetzt da jemand kommt und sagt, ich werde mir jetzt mal einen hinstellen und dann gibt's hier Rambazamba, dann würden die ihn da so singend untereinander umarmen, total befremdet angucken. Und das ist im Übrigen auch eine sehr kulturell restriktive Gesellschaft, die da ist es ganz schwierig, Leuten direkt ins Gesicht zu gucken. Also das ist eben durchaus nicht so, dass das jetzt eine sehr freizügige Gesellschaft ist. Die beiden beschreiben eben auch, wie es immer, auch im schlimmsten Rausch, eben auch Ausnahmen gibt, also wie zum Beispiel Inzesttabus eingehalten werden. Also obwohl man ja enthemmt ist und das Gehirn nicht mehr funktioniert, weiß man doch, wo man den Penis reinstecken darf und wo nicht. Also diese Dinge sind halt schon interessant, ja. Und sie belegen das so Argument für Argument und Schicht für Schicht. Und am Ende habe ich das Gefühl gehabt, viel schlauer dagestanden zu haben, habe den trockenen Januar mit viel größerem Genuss
Wollte ich dich gerade fragen, wie viel hast du während des Lesens beziehungsweise der Arbeit?
Mehrere Liter. Also ich habe natürlich mehrere
Wasser.
Liter auch Alkohol getrunken.
Ach so, Selbststudium quasi.
Ja, ich weiß nicht. Aber weißt du, und warum mich das Buch so begeistert hat, ist, ich kenne das eben von früher so aus den guten alten Zeiten. Und dann ist man manchmal mit Menschen einen trinken gegangen und dann haben die Menschen plötzlich gesagt, also ganz schlimm beschimpft, ja. Wo man so heute sagen würde, wie man so sagt. Und mich hat das immer total kontaminiert zurückgelassen. Ich mochte das nicht. Am nächsten Morgen haben dann diese Personen, mir fällt einer ganz besonders ein, haben dann am nächsten Morgen gesagt, ey, naja, ich war betrunken. Mhm. Ja, und ich sage heute, diese Vermutung, dass nichts rausrutschen kann, was nicht vorher drin war, ist richtig. Es ist nicht so, dass dann plötzlich das Gehirn ganz komplexe Gedanken formt. Das ist eine ganz dumme Sau, der gehört gesteinigt und gefedert. Und sonst, wenn er nüchtern ist, denkt er, mein Freund, ich möchte gerne mit ihm mein letztes Hemd teilen.
Ja.
Nee, der mag mich nicht.
Das ist so eine Erfahrung, habe ich auch schon mal eine Freundschaft zerbrochen wegen sowas. Also das
Gott
ist ja.
Du hast es richtig gemacht. Gut, dass die Freundschaft zerbrochen ist. Es rutscht nichts raus, was nicht vorher drin war. Es tut mir leid.
Ja, ja. Aber das ist ja wirklich total interessant, weil, was du gerade beschreibst, Alkohol wirkt ja auf jeden Menschen anders. Also abgesehen jetzt von Koordinationsstörungen und Sensomotorik.
Da
wirkt es überall gleich. Aber dann gibt es eben die einen, die still und schwermütig werden. Die anderen werden aggro. Und
das hängt auch vom Tag und von der Bar ab.
Ja.
Also du setzt dich in eine Sportsbar, trinkst bei Bier und bist der Meinung, dass du jetzt unheimlich gewitzte Reime über den 1. FC Union von dir geben musst. Und du setzt dich in einen Empfang zu Ehren des französischen Botschafters und trinkst eine Flasche Wein und bist der Meinung, du kannst immer noch Französisch sprechen. Das ist also auch die gleiche Person, gleiche Mengen Alkohol, oder wir können es ja für das Experiment sogar anders machen. Und das Tollste finde ich, dieses Buch, 50 Jahre alt, es gibt heute Forschung mit Placebo-Alkohol, also alkoholische Getränke, die eine ganz starke Anmutung haben, als ob sie Alkohol enthalten würden, und die bestätigen diese Befunde. Die Menschen trinken 3-4 von diesen Gläsern, die Motorik ist völlig in Ordnung, weil wovon sollte die auch geschädigt sein, aber sie benehmen sich so,
wirklich,
wie sie überzeugt sind, dass sie sich benehmen, wenn sie trinken können. Ich sage immer, Leute, die glauben, dass sie nur tanzen können, wenn sie betrunken sind, die können tanzen. Und sie sollten aufhören, echten Alkohol zu trinken, weil dann sehen ihre Tanzbewegungen unendlich graziler und feingliedriger aus.
Ah, okay, das ist total interessant. Und wenn Sie wissen wollen, wie interessant das Buch noch ist, sollten Sie es unbedingt lesen. Craig McAndrew und Robert B. Edgerton, so heißen die beiden amerikanischen Wissenschaftler, die an der Universität von Kalifornien, Los Angeles, geforscht haben und ein Buch geschrieben haben über betrunkenes Betragen. Im Original heißt es Drunken Comportment. Und wurde verdienstvoller und dankenswerterweise übersetzt und herausgegeben von Jakob Hein, seines Zeichens Schriftsteller und Psychiater. Und er hat es, wie gesagt, übersetzt und wir werden jetzt etwas daraus hören.
Ja, ich würde natürlich gerne das ganze Buch vorlesen. Das machen wir. Wir schließen nachher das Bikini ab und dann müssen die armen Menschen, die hier sind, sich das anhören. Ich lese jetzt nur so ein paar Sachen vor. Einerseits, also die Autoren beschreiben auch sehr schön die historische Überlieferung der Wirkung oder der beschriebenen Wirkweisen von Alkohol. Sehr schön fand ich die Passage. Letztendlich ist diese Auffassung von der Wirkung des Alkohols auch nicht besonders modern. Während Aristoteles Beobachtung, dass Weintrinker eher auf dem Bauch und Biertrinker eher auf dem Rücken schlafen, längst in Vergessenheit geraten ist, ist hingegen Platos Absicht, dass die Trunkenheit das in uns hervorbringt, was sonst ruht, ziemlich unreflektiert übernommen worden. Im alten Rom gab es beispielsweise ein strenges Trinkverbot für Frauen, damit diese dadurch nicht in Schande fallen mögen, wie es Valerius Maximus diskret auszudrücken versuchte. Und schon im ersten Jahrhundert vor unserer Zeit warnte Clemens von Rom vor der tödlichen Verbindung von Wein und Weib. Er kritisierte Frauen, die ihren Weinkonsum öffentlich zur Schau stellten und prahlerisch aufstoßen wie Männer. Und er empfahl Jungen und Mädchen, sich vom Wein fernzuhalten, der die Leidenschaften erregte. Auch wenn die meisten der erwähnten Zitate sich auf sexuelle Fragestellungen beziehen, ging man nicht davon aus, dass die Wirkung von Alkohol sich auf das Betragen auf dieses Gebiet beschränkt. Ein Beispiel dafür ist beispielsweise der Trunkenheit acht Arten, die Thomas Nash im Jahr 1592 notierte, ein Zeitgenosse von Shakespeare und persönlicher Freund von Marlowe. Zitat: Keinesfalls haben wir nur eine oder zwei Arten von Trunkenbolden, sondern acht. Der erste ist affentrunken und er springt und singt und brüllt und tanzt zum Himmel. Und der zweite ist löwentrunken und er wirft seinen Krug durch die Schenke, ruft seine Wirtin Dirne, zerschlägt Scheiben mit einem Dolche und freut sich über Raufhändel mit jedem Mann, der nur mit ihm spricht. Der dritte ist schweinstrunken, schwer, klumpig und schläfrig und schreit nach noch ein paar mehr Gläsern und ein paar mehr Kleidern. Der vierte ist schaftrunken, weise auf seine eigene Art, obwohl er nicht ein einziges Wort mehr sprechen kann. Der fünfte ist Magdalena trunken, ein Kerl, der mitten in seinem Bier vor Rührung zu weinen anfängt, dich küsst und sagt: Mein Gott, Kapitän, ich liebe Sie. Gehen Sie Ihrer Wege und gedenken Sie meiner nicht so oft wie ich Ihrer. Und dann an seinen Finger ins Auge steckt und zu weinen anhebt. Der sechste ist martinstrunken, wenn ein Mann betrunken ist und sich selbst nüchtern trinkt und dabei vor sich hin starrt. Der siebte ist ziegentrunken, wenn er seinem Rausch nichts im Sinn hat als Wollust. Und der achte ist fuchstrunken, wenn er kunstvoll betrunken ist, wie es viele der Holländer sind, die niemals ins Geschäft kommen, wenn sie nicht betrunken sind. All diese Arten und mehr habe ich bei einer Gesellschaft in einer einzigen Zecherei in Aktion sehen können, als ich nüchtern unter ihnen war, nur um ihre verschiedenen Temperamente zu notieren.
Danke. Jakob Hein, vielen Dank. Wie gesagt, dieses Buch Betrunkenes Betragen, es ist sehr, sehr schön und inhaltsschwer. Sie können es nüchtern oder auch betrunken lesen, wie auch immer. Das kann man, glaube ich, machen, wie man will, oder?
Also absolut. Man kann sich gegenseitig betrunken vorlesen.
Genau.
Aber ich würde es eigentlich eher dazu raten, ab April bekifft zu lesen. Das ist dann sozusagen, naja, es ist dann so ein Drogen-360-Grad-Erlebnis vielleicht.
Ah, interessant. Sie können sich diesen
jetzt einfach aus. Hinten ist auf einer Seite von den Exemplaren, die wir jetzt hier im Studio haben, ist auf einer Seite ein bisschen LSD gedruckt. Aber wie gesagt, darüber dürfen wir gar nicht im Radio sprechen.
Nein, genau. Sie können diesen Selbstversuch selber machen. Dazu müssen Sie es aber lesen. Und das können Sie, indem Sie das Buch kaufen. Es kostet 24 Euro, ist bei dem wunderbaren Galliani Verlag erschienen. Vielen Dank, dass du erschienen bist, Jakob Hein.
Danke, dass ich hier bin, Doktor.